Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Er war noch nicht einmal 50 Jahre alt und eine Legende, der größte Dirigent seiner Zeit und vielleicht aller Zeiten, die noch kommen mochten. Doch diesen Ruhm bezahlte er mit dem Desaster eines sich selbst verzehrenden Körpers. So lernt man Gustav Mahler kennen, den Dirigenten und Komponisten, ziemlich am Anfang des neuen Romans von Robert Seethaler. Den Autor kennen Sie vielleicht durch seine viel gelesenen, auch sehr viel übersetzten Romane Der Trafikant oder Ein ganzes Leben oder auch Das Feld. Sein neues Buch heißt nun Der letzte Satz und Robert Seethaler, der ist jetzt hier bei uns. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Seethaler.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Legende Gustav Mahler, wie war das bei Ihnen? War der für Sie auch so eine Art Legende, bevor Sie das Buch geschrieben haben?
Das kann ich nicht sagen. Ich war in dieser Klassikwelt nicht wirklich unterwegs. Ich habe den zum ersten Mal vor mittlerweile schon 30 Jahren kennengelernt und in ganz anderen Zusammenhang.
Aber wie kommen Sie darauf, ein Buch zu schreiben, wenn Ihnen der Mann, klingt jetzt so, gar nicht so nahe war?
Naja, wie kommt man überhaupt dazu, ein Buch zu schreiben? Das ist eine verrückte Idee wahrscheinlich. Der sollte man nicht immer nachgehen, aber ich habe es dann doch getan. Hat lang gedauert, 3 Jahrzehnte.
Und was war es, was hat Sie dann interessiert an Gustav Mahler?
Tja, der war einer der größten Musiker der Geschichte und er war eine faszinierende Persönlichkeit und sein Wirken schwingt ja nach. Er hat einen Ton, den Ton seines Lebens angeschlagen und der schwingt immer noch nach. Ich habe ihn zum ersten Mal in Israel übrigens kennengelernt. Und ich war da vor annähernd 30 Jahren im Kibbutz, habe da gearbeitet am Feld und habe dort einen alten Herrn getroffen, der war auch im Kibbutz, der ist dem KZ entkommen, ein Deutschjude. Und der hat sich dort erstens mit seinen Pferden beschäftigt und zweitens auf einem kleinen Transistorradio Mahler gehört. Und das war die erste Begegnung. Und ich weiß nicht warum, irgendwas ist da wahrscheinlich nicht nur an der Musik, sondern genau an dieser Begegnung hängen geblieben bei mir.
Ich nehme an, Sie haben sich dann in das Leben von Gustav Mahler hineingelesen, hineinbegeben. Gab es da Momente, wo Sie gedacht haben, ja, das finde ich interessant, das packt mich jetzt?
Naja, wenn man den nicht interessant findet, wen denn dann? Also das war schon ein Verrückter in jeder Hinsicht. Das war der hat gebrannt. Der war lebenslang entzündet und entzündlich. Ein Despot, wenn es darauf ankam, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Ein Brennender für die Liebe, für die Arbeit. Letztendlich ist er ja auch an seiner eigenen Entzündung dann gestorben.
Wir können uns mal anhören, wie Sie uns hineinführen in diese Geschichte als Leserinnen und Leser mit dem Hörbuch zu dem Roman. Das hat Matthias Brandt eingelesen. Und wir hören mal die erste Seite aus Ihrem Buch.
Den Kopf gesenkt, den Körper in eine warme Wolldecke gewickelt, saß Gustav Mahler auf dem eigens für ihn abgetrennten Teil des Sonnendecks der Amerika und wartete auf den Schiffsjungen. Das Meer lag grau und träge im Morgenlicht. Nichts war zu sehen, außer dem Tang, der in schlierigen Inseln an der Oberfläche schwamm, und einem überaus merkwürdigen Schimmern am Horizont, das aber, wie ihm der Kapitän versichert hatte, absolut nichts bedeutete. Er saß auf einer Kiste aus Stahl, mit dem Rücken an die Wand eines Deckcontainers gelehnt, und spürte das dumpfe, gleichmäßige Hämmern der Schiffsmotoren unter sich. Auf der Kiste lag eine Rolle Tau, aus der ein Eisenhaken ragte. Der Haken war an der Spitze angerostet, das Tau ausgefranst und schwarz vom Öl. Jemand hatte ihm vom Duft des Meeres erzählt, aber es roch nach nichts. Hier draußen gab es nur den Geruch von Stahl und Maschinenöl und den Wind, der von Norden kam und sich nie zu drehen schien. Mahler mochte den Wind. Er hatte den Eindruck, er wehe ihm dumme Gedanken aus dem Kopf.
Die erste Seite aus dem Roman Der letzte Satz von Robert Seethaler. Sie sind ja auch Schauspieler selbst, Herr Seethaler. Wenn Sie jetzt einen Kollegen hören wie Matthias Brandt mit Ihrem Text, hören Sie da etwas, was Sie vielleicht selbst nicht gehört haben in Ihren Sätzen?
Ich bin begeistert, ehrlich gesagt. Ja, ich habe natürlich die ganze CD von ihm gehört und ich habe mir gewünscht, dass er es macht und Gott sei Dank hat er es gemacht, denn ich weiß nicht, ob man uns überhaupt als Kollegen bezeichnen kann. Er ist ein grandioser Schauspieler und ich mache das nur mehr temporär da und dort nebenher.
Diese Grundsituation, die wir gerade gehört haben, also Gustav Mahler ist auf einem Schiff unterwegs über den Atlantik, zurück aus den Staaten nach Europa. Es ist seine letzte Reise, erfährt man schon im Klappentext des Romans. Wie haben Sie diese Situation gefunden? Warum haben Sie die zum Ausgangspunkt genommen?
Tja, wenn man das immer wüsste, wo der Ausgangspunkt ist. Tatsächlich habe ich mal versucht, den im Wald beginnen zu lassen, hinter dem Komponierhäuschen. Das war ursprünglich der Anfang des Romans. Ich bin aber doch ans Meer gegangen dann, denn es war ja tatsächlich seine letzte Reise oder seine Heimkehr, wenn man so will. Und mir hat die Idee gefallen oder das Bild, ich denke weniger in Ideen als in Bildern, dass dieser Mann da in der Weite alleine steht und auf die Weite des Meeres blickt, eigentlich ein ungewohntes Bild. Den Maler sieht man ja eher in großen Konzertsälen, in einer schillernden Umgebung oder auch in der Einsamkeit der Berge, da wo er herkommt und vielleicht auch hingehört.
Also das heißt, das ist ein Bild, das eigentlich Maler fremd ist, das gar nicht auf den ersten Blick zu ihm gehört, das vielleicht dann auch ein Reiz ist, das gerade zu nehmen?
Ja, und er selbst hat sich ja immer als Fremden in dieser Welt bezeichnet und gesehen. Und genau diese Fremde, dieser kleine, ja, gehende, sterbende Mann in dieser Weite, das hat mir gefallen oder hat mich fasziniert.
Da zeichnet sich schon ab, dass Gustav Mahler sterben wird. Das ist eine Situation, er hat nicht mehr lange zu leben. In dem Buch spielt auch der Tod seiner Tochter Maria eine wichtige Rolle. Es gibt auch immer wieder Todesboten. Es gibt zum Beispiel mal umfliegende Fische, die vielleicht die Seelen von Ertrunkenen sind, die sich mit der Dunkelheit nicht abfinden wollen, deswegen wieder nach oben ans Licht kommen. Ist denn der Tod für Sie ja das Thema dieses Buches?
Nein, das Thema dieses Buches ist das Leben. Nur das Leben ist ohne den Tod nicht denkbar und auch nicht erzählbar. Das Leben ohne den Tod wäre schlichtweg nichts wert. Der Tod ist im Grunde genommen nur das größte Geschenk des Schicksals, das unser Leben erst lebenswert macht und uns vor der Hölle des ewigen Lebens bewahrt.
Sie haben ja in den letzten Jahren öfter über den Tod geschrieben, auch in Ihren beiden Büchern davor, wegen dieser, ja, Einsicht oder Überzeugung, von der Sie gerade erzählt haben, liegt es daran, dass Sie in den letzten Jahren so viel über den Tod geschrieben haben?
Ja, denn der Tod ist für mich unbekannt. Ich kenne ihn nicht. Gut, oft kommt mir auch vor, ich kenne das Leben nicht, aber den Tod kenne ich schon gar nicht und deshalb dient er für mich nur als Projektionsfläche für Geschichten. Wir wissen ja nichts darüber. Wir wissen nicht, was sein wird. Wir malen uns nur die Bilder aus, die wir als Lebende vom Leben nach dem Tod haben. Darum ist er interessant. Das ist das Einzige, was mich interessiert, ist das pure Leben.
Dafür steht zum Beispiel, ich will mal ein paar Momente rausgreifen aus dem Leben, von dem Sie erzählen. Eine Szene, und da gibt es den Ruf eines Vogels, das ist da am Komponierhäuschen von Gustav Mahler. Ein Vogel, der interessanterweise in dieser Gegend um Toblach herum Abholer genannt wird, weil er auch die Seelen abholen soll, nochmal so ein Todesbote. Aber dieser Ruf, der wird, das ist so ein gemeiner, spöttischer, heiserer, abgerissener Ruf, der geht in die Musik von Gustav Mahler ein. Da beschreiben Sie so einen Moment des Komponierens bei ihm. Was würden Sie denn sagen, wie ist denn seine Musik sonst in diesen Text eingegangen?
Das ist schwer zu beantworten. Ich sage ja auch einmal in diesem Roman, die Musik lässt sich nicht beschreiben. Sobald sie sich beschreiben lässt, ist sie meistens schlecht oder die Beschreibung ist schlecht. Und inwiefern die eingegangen ist, weiß ich nicht. Ich wollte zumindest versuchen, dem Text eine eigene Musik zu geben, dem Text die eigene Musik zu entlocken. Literatur ist Klang, auch wenn er nach außen nicht hörbar ist, und Klang öffnet Bilder.
Und ist da, wenn Sie über Gustav Mahler schreiben, gibt es da auch den Gedanken im Hintergrund, einen Klang zu schaffen in der Sprache, der etwas mit den Klängen von Gustav Mahler zu tun hat?
Erst in der zweiten Sicht vielleicht. Erstmal soll der Text für sich selbst wirken und aus sich selbst heraus klingen. Aber natürlich kennt man oder kenne ich jetzt die Symphonien von Mahler und natürlich schwingt da und dort auch etwas ein. Der Text ist schon, ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber er ist annähernd symphonisch gebaut.
Ein anderer Moment, der auch ganz wichtig war für das Leben von Gustav Mahler und eine ein Mensch, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man über ihn schreibt, ist natürlich seine Frau, seine Ehefrau Alma Mahler. Das ist jetzt eine Frau, über die schon sehr viel geschrieben wurde, weil die so ein spannendes Leben geführt hat, so viele Menschen beeindruckt hat, mit so vielen wichtigen Künstlern auch zusammen war. Walter Gropius gehört ja noch dazu, Oskar Kokoschka, Franz Werfel. Was würden Sie denn sagen, welche Rolle hat diese Frau für Gustav Mahler gespielt?
Ja, die Rolle seines Lebens neben der Musik. Das war eine große Liebe, wobei man das schon hinterfragen kann. Das war in jedem Fall eine entzündliche Geschichte, nicht gesund, für ihn zumindest nicht. Viele haben gesagt, er ist an dieser Liebe verbrannt.
Warum? Weil es eine zu große Liebe war für sein Leben?
Ja, kann Liebe zu groß sein? Weiß ich nicht. Vielleicht war es so, vielleicht war es aber auch dann keine Liebe mehr. Es war in jedem Fall ein Flächenbrand der Seele, die beiden da mitgerissen hat, vor allem ihn. Ich meine, die war 20 Jahre jünger, sie galt als die schönste Frau Wiens und die hat es auch faustdick hinter den Ohren, zumindest was der Morast der Prüderie im damaligen Wien zugelassen hat.
Das heißt ja von ihr auch, habe ich in anderen Zusammenhängen gelesen, dass sie durchaus auch die Künstler, mit denen sie zu tun hatte, zum Teil zumindest geradezu gedrängt hat, ihr Werk zu schaffen, ihr Werk tatsächlich, was sie im Kopf tragen, zu verwirklichen. Bei Franz Werfel soll das zum Beispiel so gewesen sein. Kann man ihr auch diese Rolle zuschreiben in Bezug auf Gustav Mahler, dass sie ihn auch zu seinem Werk getrieben hat?
Ja, bei Franz Werfel ist es wohl überliefert. Umgekehrt muss man aber auch sagen, dass sie selbst ja auch einen Drang hatte, schaffend tätig zu sein und sich im Schatten dieser großen, in Anführungszeichen großen Männer immer wahrscheinlich ein wenig unterdrückt gefühlt hat. Bei Mahler bin ich mir nicht sicher, ob er so einen Anstoß überhaupt gebraucht hätte. Der hat von sich aus geschaffen und wäre 90 geworden, hätte wahrscheinlich noch 10 Symphonien aufs Papier gebracht.
Das Buch heißt Der letzte Satz, ja. Und der letzte Satz in diesem Buch, der kommt aber nicht von Gustav Mahler, sondern von einem 15-jährigen Jungen, den er als Schiffsjungen kennengelernt hat. Warum haben Sie denn diesem Jungen den letzten Satz in Ihrem Buch gegeben?
Tja, solche Fragen kann ich leider nicht beantworten. Das entsteht halt. Es war nicht geplant, sagen wir mal so. Also das ist vielleicht ein ähnlicher Gedanke oder eher ein Gefühl dahinter, dass ja etwas bleiben muss. Die Welt dreht sich ja weiter. Der eine stirbt, der andere geht. Und dieser Schiffsjunge trägt das Leben weiter. Und wäre natürlich spannend zu wissen, wohin es den noch führt.
Ja, vielleicht in einem anderen Roman. Dieser heißt, wie gesagt, Der letzte Satz, der neue Roman von Robert Seethaler. Im Hansa Verlag ist er erschienen mit 126 Seiten. Vielen Dank für das Gespräch.
Na, vielen Dank für die Einladung.